Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind bei Strafrechtsbegriffe A bis Z und heute bei X wie x-beliebig. Und ich bin heute wie immer nicht alleine. Und ich habe jetzt jemanden zweiten dabei, die Sie alle schon wahrgenommen haben, weil sie unsere Tonmeisterin ist. Also diese perfekt geschnittenen und perfekt aufgenommenen Podcast-Folgen sind auf Sie zurückzuführen. Heute wird sie das erste Mal auch eine Sprechrolle übernehmen. Das ist die Sarah Obino. X wie x-beliebig. Und wir haben uns überlegt, Ihnen die Abgrenzung von Versuch und Vorbereitung noch einmal nahezubringen.
Unser heutiger Fall ist inspiriert von einer wahren Begebenheit. Wie Sie vielleicht den Medien entnommen haben, gründeten nämlich einige von Trumps Gefolgsmännern vor nicht allzu langer Zeit eine Chatgruppe, in der geheime Kriegspläne besprochen werden sollten. Sie waren jedoch nur so lange geheim, bis ein Journalist in diese Gruppe unabsichtlich eingefügt wurde. In unserem Fall aber gründet Alex eine WhatsApp-Gruppe. Er lädt Chiara und Bernd in den Chat ein, um keinen Krieg, sondern einen Raub zu planen. Die drei besprechen daraufhin die Aufteilung sowie die genauen Abläufe des Plans. Bernd kauft zur Einschüchterung eine Waffe. Am Samstag, am Morgen des geplanten Raubs der WhatsApp-Gruppe, sitzen die drei schon in einem Busch vor dem Haus des Dorian und beobachten sein Vorgehen, um für den Abend gut vorbereitet zu sein. Am Samstagabend sitzen sie noch immer im Busch und wissen aufgrund der Geräusche im Haus, Dorian wird nun jeden Moment die Tür öffnen und damit der Plan gleich zur Realität werden. Als Dorian im nächsten Moment seine Haustür öffnet, springen die drei sofort auf und laufen auf das Haus zu. Chiara hält Dorian drohend eine Waffe ins Gesicht, um damit Alex und Bernd Zugang zum Hausinneren zu verschaffen. Dorian aber reagiert schnell, schließt sofort die Tür und ruft die Polizei. Die drei rennen schnell davon.
Ja, es ist ziemlich offensichtlich, es geht hier um einen Versuch. Ich glaube, das haben alle ganz schnell erkannt. Das heißt, es geht auch die Abgrenzung. Sie haben ja mehrere Handlungsstränge oder mehrere Handlungsphasen und wir werden jetzt überlegen, ab wann beginnt der Versuch. Warum ist das so wichtig? Vorbereitungen, bloße Vorbereitungen sind nicht strafbar. Es sei denn, es handelt sich um ein sogenanntes Vorbereitungsdelikt. Auch das wird dann noch zur Sprache kommen, aber nicht jetzt. Ab dem Zeitpunkt, wo es sich um einen Versuch handelt, ab dem Zeitpunkt besteht Strafbarkeit. Das ist herauszulesen in § 15 Absatz 1. Jeder Versuch eines Vorsatzdeliktes ist mit der gleichen Strafe bedroht wie die Vollendung eines Vorsatzdeliktes. Achtung! Fahrlässigkeitsdelikte können nicht versucht werden, aber der Versuch ist jetzt mal grundsätzlich abstrakt gleich unwert, dem Versuch wird sozusagen der gleiche Unwert zugeschrieben auf einer abstrakten Ebene wie einem vollendeten Delikt. Möglicherweise ist ein Delikt, das im Versuch stecken bleibt, mit einer Milderung zu begegnen, aber grundsätzlich besteht einmal der gleiche Strafrahmen. Bei Vorsatzdelikten, beim Versuch. § 15 Absatz 2 definiert dann, den Vorgang des Versuchs. Sagen wir jetzt einmal kurz zusammengefasst so, dass der Täter den subjektiven Tatbestand ist gleich Vorsatz eines Delikts zwar erfüllt, aber die Vollendung eben nicht. Also auf subjektiver Ebene hat er alle Vorsatzelemente in sich vereint und in § 15 Absatz 2 ist das formuliert mit dem sogenannten Tatentschluss. Dort heißt es, ein Versuch beginnt, sobald der Täter seinen Entschluss, die Tat auszuführen, dann geht es weiter, betätigt, seinen Entschluss, die Tat auszuführen. Und dieser Entschluss, die Tat auszuführen, bedeutet, er muss alle Elemente des objektiven Tatbestandes im erforderlichen Vorsatz aufbringen. Also in der Regel Eventualvorsatz. Für die Elemente, für die Wissentlichkeit vorgesehen ist, müsste er wissentlich handeln. Und soweit Absicht in einem Delikt vorgesehen ist, müsste er absichtlich handeln. Auch der erweiterte Vorsatz beim Diebstahl beispielsweise, brauchen Sie den erweiterten Vorsatz, auch beim Diebstahlversuch, um sich durch die weggenommene Sache, er will sich eine Sache wegnehmen, der Dieb, um sich an der Zueignung der weggenommenen Sache zu bereichern. Also auch das müssen Sie prüfen. Noch einmal, im Kopf des Täters muss der gesamte im Delikt vorgesehene Tatvorsatz abgebildet sein. Aber das ist nicht alles.
Im 15 Absatz 2 finden Sie auch, dass dieser Tatentschluss durch eine Handlung betätigt werden muss, und zwar durch die Versuchshandlung. Und bei der Versuchshandlung wird unterschieden zwischen Ausführungshandlung und der Ausführung unmittelbar vorangehenden Handlung. Die Ausführungshandlung liegt in der Ausführung der Tat. In der Regel ist dies die letzte Handlung, die zur Deliktsvollendung führt. Aber das ist nicht immer der Fall. Und wenn das nicht der Fall ist, muss anders unterschieden werden. Aber das wird auch bei unserem heutigen Fall relevant. Dazu daher später mehr. Ausführungsnahe Handlungen hingegen gehen der Ausführungshandlung unmittelbar voran. Und das ist der weitere wesentliche Unterschied und die besondere Schwierigkeit bei der Abgrenzung zur Vorbereitung. Denn wenn das Merkmal der Unmittelbarkeit fehlt, wird die Handlung zur straflosen Vorbereitungshandlung. Diese Unmittelbarkeit ergibt sich aus zeitlicher und örtlicher Nähe zur Ausführungshandlung sowie der aktionsmäßigen Nähe zur Ausführung. Das heißt, der Tatplan kann ohne weitere Zwischenakte in die Ausführungshandlung übergehen.
Ja, jetzt nehmen wir mal die Abgrenzungselemente heran und überlegen, in welcher Tatphase unseres Falls, in welcher Handlungsphase unseres Falls diese Elemente gegeben sind. Also diese Versuchselemente. Erstens noch einmal Tatentschluss, zweitens zumindest eine knapp vor der Ausführung liegende Handlung, also eine unmittelbar der Ausführung vorangehende Handlung. Da muss man natürlich überlegen, was ist denn für ein Delikt, das überhaupt in Frage kommt. Und das ist hier die Strafbarkeit wegen versuchten schweren Raubes, also Raub mit Waffe, nach den § 15, 142, 143, also Raub unter Verwendung einer Waffe. Sie haben ja noch in Erinnerung, es wurde ja für diesen Raub auch eine Waffe besorgt und mitgenommen. Der Alex gründet als erstes eine WhatsApp-Gruppe, um sich mit Freunden, Freundinnen über dieses Raubgeschehen auszutauschen und es zu planen. Die Gründung einer WhatsApp-Gruppe ist sowohl räumlich als auch zeitlich und erst recht aktionsmäßig von dem eigentlichen Übergriff weit, weit entfernt. Das kann eine Woche davor sein, das kann ein Monat davor sein, das kann ein Tag davor sein. Die Leute, die sich in der WhatsApp-Gruppe ihre Nachrichten austauschen, sind alles andere als vor dem Tatort, als am Tatort. Sie sind auch noch nicht handlungsbereit. Sie tauschen sich erst über das geplante Geschehen aus. Sie haben eindeutig eine Vorbereitungs- oder damit eine Vorbereitungshandlung gesetzt. Unter Umständen sind Sie strafbar für ein entsprechendes Vorbereitungsdelikt. Ich greife vor, wir werden darauf noch eingehen. Paragraf 277, das ist die Strafbarkeit des Komplotts. Das bei bestimmten Delikten ist also eine Vorbereitung dieser Art auch strafbar. Das interessiert jetzt nicht. Wir besprechen weiter die Frage der Strafbarkeit wegen des versuchten Raubes. Im nächsten Schritt nach Gründung der WhatsApp-Gruppe wird eine Waffe gekauft. Eine Waffe. Das geht jetzt schon ein bisschen näher, wird ein bisschen konkreter der Plan, aber eine Vorbereitungshandlung ist es trotzdem. Erstens einmal ist der Waffenkauf weit entfernt vom Tatort. Zweitens ist auch der Waffenkauf zeitlich noch entfernt von der Tatzeit. Und drittens ist zwischen Waffenkauf und tatsächlichem Einsatz der Waffe noch viel an Überlegenszeit, viele Überlegungspausen, alles andere als bereits in der Zielgerade, könnte man sagen, zu einem Raubgeschehen. Also die aktionsmäßige Nähe beschreibt man auch oft so, dass die Täter, in dem Fall sind ja mehrere Täter, bereits am Sprung sind in die Tat und praktisch schon die letzte Hemmung aufgegeben haben. Wenn man eine Waffe kauft, ist das sicher noch nicht der Fall. So, jetzt müssen wir den Raub noch einmal ansehen. Was sind die Tathandlungen eines Raubes? Der erste Akt ist bei zweiaktigen Delikten, auch wenn sie Erfolgsdelikte sind, Ausführungshandlung, sofern sie dem zweiten Akt unmittelbar vorangehen. Also bei einem Raub, das ist ein zweiaktiges Delikt, da kommt es erst zu einer Drohung oder einem Gewalteinsatz, nachher zur Wegnahme. Das heißt, die Drohung oder Gewalteinsatz ist die erste Ausführungshandlung, wenn sie unmittelbar vor der Wegnahme stattfinden soll, was typisch ist, ja, dann ist das bereits ein versuchter Raub. Also die Ausführungshandlung wäre oder die Ausführungshandlung, die bereits ein Raubversuch darstellen könnte, ist dann der Einsatz von Drohung und Gewalt. Was aber liegt nun unmittelbar vor dieser Drohung und Gewalt, die die drei Täter planen? Wie gesagt, es liegt jetzt beim Waffenkauf, bis dorthin sind wir jetzt gekommen, beim Waffenkauf liegt eben noch weder eine zeitliche, örtliche noch aktionsmäßige Nähe vor. Gründung WhatsApp-Gruppe, Waffenkauf ist weit entfernt vom Raub, nichts von einer Ausführungshandlung, nichts von einer der Ausführung unmittelbar vorangehenden Handlung. Und jetzt wird es interessant. Sie begeben sich zum Tatort und auch knapp, zeitlich knapp vor die Tat. Sie lauern auf. Und ab da haben wir jetzt örtliche Nähe und zunehmend auch zeitliche Nähe zur Tat. Und das ist eigentlich jetzt der spannende Graubereich. Und da werden wir uns jetzt genauer ansehen, wann beginnt jetzt hier beim Auflauern, also der Zeit, ab dem sie sozusagen sich da in einem Busch verstecken, ab wann beginnt hier der Versuch, ab wann ist es eine ausführungsnahe Handlung?
Genau, denn das Auflauern im Busch erfasst eine grundlegende Problematik bei der Abgrenzung zwischen Vorbereitung und Versuch. Und wir wollen das jetzt anhand unseres Falles etwas näher beleuchten. Denn in Auflauerungsfällen wird danach unterschieden, ob der Täter das Opfer jetzt oder erst um einiges später erwarten wird. Denn wird das Opfer sofort oder auch jederzeit erwartet, so liegt im Auflauern bereits der Versuch. Wird mit dem Opfer aber erst auch Stunden später gerechnet, so ist das Warten im Busch zum Beispiel noch Vorbereitung. In unserem Fall daher ist das Auflauern am Samstagmorgen jedenfalls noch Vorbereitung. Es liegt zwar eine örtliche Nähe zur Tathandlung vor, aber jedenfalls noch keine zeitliche oder aktionsmäßige. Denn sie wollen ja erst am Abend mit dem Raub beginnen. Es liegen also noch Stunden zwischen Auflauern und Tathandlung. Am Samstagabend jedoch hat das Auflauern nach wie vor örtliche Nähe, doch jetzt auch zeitliche. Sie können ja jeden Moment zuschlagen, sowie aktionsmäßige Nähe zur Ausführung. Denn sobald Dorian eben jeden Moment die Türe öffnet, kann Chiara mit der Waffe drohen und Alex und Bernd in das Haus laufen. Hier kann daher, also am Samstagabend, von einer ausführungsnahen Handlung des Versuchs gesprochen werden, die schon Strafbarkeit begründen würde, auch wenn sie nicht weiter gehandelt hätten. In unserem Fall aber handeln die drei ja durchaus weiter, denn Dorian öffnet die Tür und Chiara droht auch mit Gewalt und die beiden laufen auf das Haus zu. Und diese Drohung der Chiara ist, wie erwähnt, die Ausführungshandlung der Tat, da sie eben Drohung im Sinne des ersten Akts von 142 darstellt. Damit sind die drei Täter jedenfalls im strafbaren Versuchsstadium angelangt.
Nur noch eine kleine Ergänzung. Es würde zwar die ausführungsnahe Handlung, also das Warten im Busch, wenn Sie dieses Warten im Busch dann ohne echte Aktion, also ohne von der ausführungsnahen Handlung in die Ausführungshandlung zu kippen, wenn Sie das aufgeben würden und Sie würden freiwillig aufgeben, wäre es natürlich ein Rücktritt vom Versuch. Also man müsste sagen, die werden im Busch erwischt. Die sitzen da mit einer Waffe, sprungbereit und dann kommt die Polizei und erwischt sie. Also in dem Moment haben sie sich bereits strafbar gemacht. Sie könnten höchstens, gesetzter Fall, es ist freiwillig, von dem Versuch wieder zurücktreten. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Das Thema ist, wie gesagt, Strafbarkeit der Vorbereitung. Es gibt, das habe ich ja bereits erwähnt, es gibt aber auch Vorbereitungsdelikte. Und hier können Sie nachsehen im § 277 die Strafbarkeit des Komplotts. Bestimmte schwere Delikte sind bereits bei ihrer Verabredung mit Strafe bedroht. Und zwar die Verabredung mit nur einer Person ist bereits dieses Vorbereitungsdelikt interessanterweise. Also das vollendet man bereits im Vorbereitungsstadium. Allerdings, man kann auch, wenn man dann diese Vorbereitung durch die Verabredung eben zu der gemeinsamen Tat, wenn man diese Vorbereitung wieder aufgibt, dann ist es vom vollendeten Delikt kein Rücktritt vom Versuch, aber eine tätige Reue und die ist extra geregelt in § 277 Absatz 2. Also das ist ein reuefähiges Delikt mit einer speziell zugeschnittenen tätigen Reue, wenn man von seinem Vorhaben freiwillig im Wesentlichen wieder Abstand nimmt. Achtung, nicht verwechseln mit Rücktritt zum Versuch. Und wenn man aber jetzt sowieso dann von seinem Komplott nach § 277 zum Versuch streitet, so wie es in unserem Fall eindeutig gegeben ist, und zwar ab dem Auflauern im Busch gegeben ist, ja dann entfällt natürlich die Strafbarkeit der bloßen Vorbereitung. Also das ist nicht in echter Konkurrenz, das ist eine Scheinkonkurrenz. Das hier versuchte Delikt verdrängt natürlich das darauf zugeschnittene Vorbereitungsdelikt. So, wenn allerdings, wie dies auch bei der Gruppe von den Trump-Gefolgsleuten passiert ist, unabsichtlich eine falsche Person, stellt sich den Fall abgewandelt vor, unabsichtlich wird eine falsche Person dummerweise zugefügt zur WhatsApp-Gruppe, die noch vor Samstagabend, also noch lang in der Vorbereitungsphase sozusagen, erst in der komplottträchtigen Phase, zur Polizei geht und alles auffliegen lässt, dann werden Alex, Bernd und Chiara eben nur wegen der Vorbereitung nach § 277, aber nicht wegen versuchten Raubes strafbar. In dieser Variante des Falls wurde sozusagen dieser 277 zum Leben kommen, weil es nicht zum Versuch kommt. Erstens. Und zweitens, die auch nicht freiwillig ihren Plan wieder aufgeben. Also dann hätten wir sozusagen eine lebendige Strafbarkeit nach 277, wenn das so wäre. Noch nicht versucht, aber eine Komplotttat und damit Strafbarkeit wegen § 277.
Ja, und diese Vorbereitungsdelikte und deren Strafbarkeit, die werden aktuell auch wieder mehr in Deutschland, aber auch in Österreich schon seit längerer Zeit breit diskutiert. Denn besonders im terroristischen Bereich sind einige Vorbereitungshandlungen vom Strafgesetzbuch erfasst. So ist zum Beispiel gemäß 278G strafbar, wenn er in einen anderen Staat reist, um eine nach dem StGB strafbare terroristische Straftat zu begehen. Das heißt, hier wird das ganz sozial adäquate Verhalten des Reisens als Vorbereitung zur Terrortat unter Strafe gestellt. Es stellt sich in dieser auch aktuellen Diskussion daher die Frage, inwiefern an sich aber sozial adäquates Verhalten mit nur vermuteter dahinterstehender krimineller Intention unter Strafe gestellt werden soll. Denn bei welchen Handlungen ist dann noch die Grenze zu ziehen? Wo soll dann keine Strafbarkeit mehr gelten und wo schon? Denn so eine Vorbereitungshandlung kann ja durchaus in eine gefährliche Straftat münden, aber es kann eben auch bei ganz sozial unauffälligem Handeln bleiben. Und insofern verbirgt diese Ausdehnung vor allem die Gefahr, dass sozial unauffällige Vorfeldhandlungen generell und schneller, leichtfertiger als strafwürdig eingestuft werden und sich damit das Strafrecht auch allgemein schleichend zum Gesinnungsstrafrecht wandelt. Es wird daher und eben auch insbesondere wegen 278G in Österreich diskutiert, inwiefern diese Notwendigkeit überhaupt besteht, vermehrt eben ganz unauffällige, ungefährliche Handlungen vom Strafradius des StGB zu erfassen. Und es bleibt dabei vor allem unklar, bei welchem ganz unauffälligen Verhalten keine Strafbarkeit mehr angenommen werden kann und wie sich diese Ausweitung der Kriminalisierung von Vorbereitungen und von daher ganz alltagshauglichen Verhalten eigentlich auf die weitere Entwicklung im Strafrecht auswirken wird.
Ja, und damit steht auch im Zusammenhang, dass letzten Endes, wenn nach außen unauffällige Handlungen wie Reisen aus Österreich, ja, es ist nach außen völlig unauffällig, wenn das die strafbare Handlung ist, und das ist sie tatsächlich, und vor einem internationalen Hintergrund, also Österreich hat das gar nicht alleine erfunden, aber was passiert, wonach soll sich die Polizei richten, was erregt denn bei der Polizei Verdacht? Es erregt Verdacht, dass jemand einen muslimischen Hintergrund hat, dass jemand vielleicht ein zwischen 18 und 50 Jahre alter Mann ist, dass jemand einen Bart trägt und das alles zusammenkommt. Also es wird immer mehr dazu, oder diese Vorfelddelikte dieser Art jedenfalls, die sozial übliche, unauffällige Handlungen als Tathandlung unter Strafe stellen und nur deswegen Unrecht sind, weil der Täter sehr viel Pläne damit verbindet, also alles sich nur im Kopf abspielt, das gesamte Unrecht der Tat spielt sich nur im Kopf ab. Das führt vermehrt dazu, dass die Polizei letzten Endes nicht aufgrund des Tatmusters, aufgrund des Handlungsmusters einschreitet, sondern aufgrund des So-Seins, des Glaubens, des Aussehens, der Kleidung des Täters. Also es wird zum Gesinnungsstrafrecht und auf einer Polizeiebene letzten Endes zu einem Eingriffsrecht auch nach Äußerlichkeiten. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich sozusagen Meinungen bildet über eine Ausdehnung der Vorfeldkriminalität, was gerade insbesondere was den terroristischen Bereich betrifft. Ja, das war's zu X wie X-beliebig.